Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts des Städtischen Klinikums Görlitz. Mein Name ist Katja Pietsch, ich bin Pressesprecherin im Klinikum und ich freue mich sehr auf unser erstes Thema. Das Thema ist Corona und Seele. Ich begrüße dazu Herrn Dr. Hans-Martin Rothe. Hallo Herr Dr. Rothe, ich bitte Sie gleich direkt, sich einmal kurz vorzustellen.
Ja, ich bin Dr. Rothe, leite hier seit einigen Jahren die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, wo wir natürlich viele Personen in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, die in irgendeiner Form von der Corona-Problematik belastet waren und entsprechende Probleme oder Symptome sogar entwickelt haben.
Genau deswegen haben wir Sie auch heute eingeladen. Im Grunde ist es doch so, seit 12 Monaten dreht sich bei uns alles mehr oder weniger nur noch um die Themen Covid, Covid-19, Corona, Beatmung, Intensivstationen, Todeszahlen. Da geht es um R-Werte, um Inzidenzen hoch, Inzidenzen runter, um Einschränkungen, Quarantäne. Irgendwie all diese Begriffe sind jetzt ja mir so schon so vertraut, als würde es die schon immer bei mir geben. Das ist im Grunde ziemlich erschreckend. Denn ich hoffe ja auch, dass das alles mal vorbei ist. Was sagen Sie, hat sich unser Weltbild durch Corona geändert?
Ja, ich glaube, das kann man sogar im mehrfachen Sinne sagen. Wir merken ja, dass vieles, was uns irgendwie völlig selbstverständlich war, plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist. Wir verlernen auch Dinge, die sonst normal waren. Also wer gibt noch jemandem die Hand? Das machen wir seit Monaten nicht mehr. Bald wissen wir gar nicht mehr, dass wir das früher gemacht haben. Aber der Hauptpunkt ist, glaube ich, dass vieles, was so selbstverständlich schien, plötzlich nicht mehr funktioniert und nicht mehr geht und sich damit das Weltbild natürlich erheblich verändert, die Dinge ihre Selbstverständlichkeit verloren haben. Das ist sicherlich einerseits ein ganz individueller Prozess bei jedem Einzelnen, dann sicher aber auch ein gesellschaftlicher und letztendlich auch ein gesamtpolitischer Prozess. Manche sagen ja, es ist die größte Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Gut, die Vergleiche sind immer schwierig, aber es ist eine Riesenherausforderung in einer Art und Weise, wie wir sie bisher ja nie gehabt haben.
Es ist vielleicht auch eine Chance für vielleicht eine andere Sicht, eine bessere Sicht, um ein bisschen mehr die Prioritäten zu verschieben, sich bewusster zu werden. Ich persönlich finde das jetzt zum Beispiel ziemlich gut, dass mir nicht mehr jemand oder jeder die Hand gibt. Das fand ich vorher schon, nicht immer ganz toll, auch wenn es vielleicht zum guten Ton gehört hat. Ich finde, das ist zum Beispiel eine gute Sache. Aber ja, gibt es auch die Sichtweise zu sagen, dass es eine Chance ist oder ist momentan mehr die Belastung und die Veränderung größer in negativer Sicht?
Also das, was ich wahrnehme bei den Patienten, aber auch in meinem privaten Umfeld, ist, dass die Chancenseite im Moment, glaube ich, schwer erst einmal in den Blick kommt. Und das, was vordergründig da ist, was am meisten auch Belastung macht, sind die Probleme, die entstanden sind. Und mir käme es ein bisschen vorschnell vor, wenn wir jetzt sofort auf die Chancenseite auch springen würden. Klar, jede Krise ist eine Chance, was zu entwickeln, zu reifen und so weiter. Aber im Moment, glaube ich, sind wir eher erstmal mit der Problemlösung beschäftigt und tun uns alle nicht so schwer, das von der, sagen wir mal, positiven Seite zu sehen oder das Beste abzugewinnen.
Gerade wenn man an das Thema Einsamkeit denkt, wir sind als Menschen ja sehr soziale und gesellige Wesen und Menschen in Pflege- und Altenheimen haben ja vor allen Dingen im letzten Jahr ganz, ganz viel Leid dadurch erlitten, dass sie keinen Besuch empfangen konnten und auch selbst ja Sorge hatten, vielleicht auch gar nicht so richtig verstanden haben, was dort eigentlich los ist. Und viele sind auch zu Hause geblieben vor Angst. Ich kenne das auch von mir im Bekanntenkreis, dass manche überlegt haben, ob sie überhaupt noch einkaufen gehen oder nicht. Selbst Leute, die nicht besonders alt sind, sondern vielleicht auch eher zu der Generation gehören, wo man sagt, das ist noch keine Risikogruppe. Die sind dann zu Hause geblieben und haben durchaus auch mal schlechte Laune bekommen und viele Sorgen. Gibt es denn, kann man das sagen, ein erträgliches Maß an Einsamkeit?
Naja, ein Stück Einsamkeit gehört, glaube ich, zur menschlichen Existenz oder zumindest die Fähigkeit, eine Weile für sich zu sein und also alleine zu sein. Einsamkeit ist ja immer eine Defiziterfahrung von Wünschen, die offen geblieben sind oder sich momentan nicht verwirklichen lassen. Auch da, glaube ich, braucht jeder so ein Stück Toleranz, also eine Einsamkeitstoleranz, genauso wie wir alle natürlich auch eine Angsttoleranz brauchen. Gleichwohl je länger diese Situation anhält, dass die Kontakte sich so minimieren. Und je nach individueller Situation kann die Einsamkeit schon ein fast sehr großes, also fast unerträgliches Ausmaß durchaus auch annehmen und dann zu depressiven Krisen oder auch zu Angstproblemen führen, die ein behandlungsbedürftiges Ausmaß bekommen.
Spüren Sie das hier bei uns schon in der, oder Sie in der Klinik hier in Görlitz? Gibt es dort, Sie sagten es eingangs auch schon, dass Sie da mit Patienten auch Berührung haben, die dadurch schon betroffen sind, aber es ist so, dass Sie sagen können, ja, wir haben mehr Patienten, die aufgrund dieser Situation mental leiden. Kann man das so sagen? Oder?
Also pauschal lässt sich das, glaube ich, schon so sagen. Wir haben jetzt keine statistischen Untersuchungen gemacht, aber natürlich sind wir auch sensibilisiert für die Fragestellung. Aber ich würde fast denken, bei 2/3 unserer Patienten spielt das Thema Corona, Corona-Einschränkung eine Rolle bei der Labilisierung der Situation. Wir behandeln Patienten, die psychisch oder psychosomatisch erkrankt sind, wo sozusagen die salutogenen Kräfte nicht mehr gereicht haben, die Resilienz nicht ausgereicht hat. Und das spielt, wenn es ja immer multifaktoriell bedingt in der Regel ist, die Corona-Situation oft eine Rolle. Also ich möchte meinen, dass sich bestimmt bei der Hälfte bis zu 2/3 die Situation gerade dadurch zugespitzt hat.
Weil sie einfach nicht selbst stark genug, also resilient stark genug sind, damit umzugehen mit der Situation und sich selbst zu schützen? Oder ist es auch etwas, wo man sich gerne reinfallen lässt, um vielleicht von anderen Problemen abzulenken oder zu sagen, jetzt mir geht's so schlecht, weil Corona ist da, das ist jetzt was, wo ich sagen kann, dem gebe ich die Schuld?
Also das Letztere habe ich so gut wie nie gehört oder auch nicht den Eindruck gehabt. Und Resilienz ist ja zugleich immer etwas, was sich aus den zwischenmenschlichen Faktoren mit zusammensetzt. Also die Resilienz jetzt nur auf das einzelne Individuum zu beziehen, ist, glaube ich, ein bisschen verkürzt. Es gehören ja immer die Menschen und die Mitmenschen dazu, die unsere Resilienz unterstützen. Und da ist viel weggefallen im Moment. Oder es ist sehr minimiert oder es geht nur per Telefon. Man kann sich gegenseitig nicht besuchen. Das ist häufig ein wichtiger Faktor bei unseren Patienten gewesen.
Und was geben Sie denn dafür Tipps, für Empfehlungen, also sowohl für die Patienten, also für die Menschen, die da in Behandlung sind, als auch für jemanden, der vielleicht zu Hause ist und das Problem hat und bevor er vielleicht in eine Depression fällt, was kann man da tun?
Wir sehen die Patienten ja eher, wenn sie schon symptomatisch geworden sind, also schon irgendeiner Weise psychisch oder körperlich, psychosomatisch auf diese Situation reagieren. Trotzdem, in den Strategien, die wir dann mit den Patienten entwickeln, gehört natürlich dazu, alle Möglichkeiten zu nutzen und auch auszuschöpfen, vor allen Dingen auch weiterzuentwickeln, die man haben kann und nutzen kann, um mit anderen wieder in Kontakt zu kommen. Selbst die uralte Methode, mal wieder einen Brief zu schreiben, wird dann aktiviert und nicht nur die WhatsApp oder anderen Kurznachrichten zu schicken. Oder ältere Semester gewöhnen sich dran, dann doch einen Videochat mal zu machen oder sich mit Zoom anzufreunden. Das sind Dinge, die wir unseren Patienten natürlich ans Herz legen und nahelegen.
Also ich habe tatsächlich auch das erste Mal seit vielen Jahren eine Postkarte geschickt an meine Freundin und musste schmunzeln, als ich die Briefmarke draufgeklebt habe und das in den Briefkasten gesteckt habe, weil das ist wirklich eigentlich ein altes Medium, aber es war mir ein Bedürfnis, das auf diesem Weg zu machen. Es hat ein bisschen mehr Mühe bereitet, als eine WhatsApp zu schreiben. Gab dem Ganzen aber dann wahrscheinlich auch die Bedeutung, die es haben sollte. Es sind ja viele Ängste, die mit Corona einhergehen, aus vielerlei Sicht. Sind denn Ängste für Menschen, die Corona leugnen und deswegen vielleicht auch auf die Straße gehen und sagen, die Regierung will uns was Böses, das ist alles fake, das ist alles nicht echt? Sind das auch, ist das auch eine Art und Weise, damit umzugehen?
Also psychologisch gesehen sicherlich, ne? Denn die ganze Geschichte ist ja hochgradig emotionalisiert, ne? Und es wirkt immer wieder ausgesprochen irrational und widersprüchlich. Und das ist in der Regel psychologisch ein Hinweis, dass da doch sehr wichtige Schutzmechanismen auch gegriffen haben. Also vieles weggeschoben wird, gar verleugnet wird. Das heißt ja auch Corona-Leugner. Aus Gründen, die natürlich dahinter liegen und nicht an der Oberfläche zu sehen sind. Es setzt ja im Moment unheimlich viel Vertrauen in Informationskanäle voraus, wenn man mit der Situation halbwegs umgehen will. Und dieses Vertrauen ist nicht an allen Stellen so einfach möglich. Und je nach individuellem Hintergrund oder Erfahrungen mit Vertrauen oder Vertrauensbrüchen etc. wird das, glaube ich, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und das andere ist natürlich, jeder von uns bewegt sich in irgendwelchen Blasen, mal mehr, mal weniger kritisch, das noch reflektieren. Und sobald man sich in so einer Leugnungsblase längere Zeit aufgehalten hat, dann verfestigt sich ja das Weltbild immer mehr. Aber ich würde es psychologisch, würde ich es natürlich als Schutz- und Abwehrmechanismus auch sehen.
Das, was momentan gerade in der Politik gerade in den letzten paar Tagen so passiert, ist vielleicht auch Futter für die Corona-Leugner, wenn ich es mal so ausdrücken will, weil es werden Entscheidungen getroffen, die zum einen nicht so richtig nachvollziehbar sind. Dann werden Entscheidungen getroffen, die dann relativ kurzfristig wieder zurückgenommen werden. Das eine Bundesland sagt, wir fangen nach Ostern an und machen die Corona-Einschränkungen einfach nicht mehr mit, das Saarland. Und andere Bundesländer sagen, wir machen es strenger. Es ist ganz, ganz schwierig zu wissen, was denn nun genau Plan ist. Ist das etwas, was den Leugnern in die Hände spielt und das unterstützt, die Sichtweise?
Das ist sicherlich so, dass diese Situation von Widersprüchen, auch von Inkohärenzen in der Kommunikation auf verschiedenen Ebenen natürlich genutzt wird als Argument zu sagen, das ist alles Unsinn und das ist TINF. Wendet natürlich aber auch aus, wie komplex die Situation ist und wie verschiedene Ebenen da miteinander koordiniert werden können oder manchmal eben nicht koordiniert werden können. Das ist sicherlich ein Argument, zu sagen, dass man das kritisiert. Auch der Vorwurf, dass das alles willkürlich zum Beispiel ist, das ist nachvollziehbar, dieser Vorwurf, aber das unterschlägt ja vollständig, was da an Überlegungen auch dahinter steckt und das ist alles andere als willkürlich ist, aber dass man es verschieden entscheiden kann. Verschieden entscheiden ist was ganz anderes als willkürlich. Aber da kommt, das merkt man schon in den Begrifflichkeiten gleich wieder, da kommt so viel Emotionalität und Emotionalisierung rein, dass natürlich das Vertrauen quasi, dass die Kanäle der Information halbwegs belastbar sind, enorm wichtiges Thema ist.
Sie sind einer von 17 Chefärzten hier in der Klinik. Wir haben im Klinikum seit einem ganzen Jahr nur mit Corona zu tun. In der ersten Welle hatten wir Glück, da hatten wir wenige Patienten. Und Ende des vergangenen Jahres sah das dann schon ganz anders aus. Noch nie hatten wir gleichzeitig so viele Menschen mit Lungenerkrankungen hier behandelt oder auch beatmet. Wir waren mehr als an der Grenze der Belastbarkeit, was unsere Ressourcen betrifft, was die Betten betrifft, was die Manpower betrifft. Und vor allen Dingen die Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte auf Stationen, die sich um die Patienten kümmern, sind einer enormen Doppelbelastung ausgesetzt. Wie schafft man das, wenn man auf der einen Seite Menschen helfen will und muss, wo es vielleicht gar nicht so richtig die Heilungsmöglichkeiten gibt, aber auf der anderen Seite sich ja auch Sorgen um die eigene Gesundheit macht und um die Familien und die Angehörigen zu Hause?
Ich glaube, es ist beides. Also einerseits ist es ein reingeschubst oder reingefallen sein in die Situation, ne, wo die Mitarbeiterschaft hier Großartiges geleistet hat. Wir müssen uns immer klar machen, zu dem Zeitpunkt war noch keiner geimpft. Ne. Das heißt, jeder hat ein hohes Risiko trotz der ganzen Schutzmaßnahmen gehabt. Und es haben sich ja auch nicht wenige des Personals, der Ärzte wie der Pflegekräfte angesteckt mit unterschiedlichen Verläufen. Also da ist Großartiges geleistet worden. Und das hat natürlich für das Privatleben erhebliche Auswirkungen. Wenn jemand auf der Covid-Station gearbeitet hat und wir haben damals nicht so unendlich viel getestet oder nicht testen können, muss man ja sagen, der war potenziell immer ein Überträger ins Private. Nicht? Also die Angehörigen haben durchaus Abstand gehalten und waren vorsichtiger. Man hat den Kontakt ausgedünnt und so weiter. Das waren erhebliche Belastungen. Was mentale Vorbereitung beinhaltet, heißt ja, eine Klarheit zu haben. Was ist das für eine Situation? Ne? Also wie kann ich das verstehen? Wie kann ich damit umgehen? Wo sind Einflussmöglichkeiten, das zu managen? Ne? Und wie kann ich dem Ganzen, also meinem Einsatz, auch einen Sinn beimessen? Es gibt ja die große Idee von Herrn Antonowski, was hält uns gesund? Und da sind genau diese drei Aspekte. Ich muss verstehen, was da abläuft, so gut wie es geht. Ich muss eine Idee haben, wie kann ich das mit meiner Handlung irgendwie beeinflussen? Und ich muss dem ganzen Sinn beimessen. Dann bleibe ich halbwegs gesund. Oder Viktor Frankl hat oft gesagt, also der Mensch erträgt ziemlich viel, wenn er weiß, wozu. Also man braucht eine Idee und da ist, glaube ich, sicherlich der Heilungs- oder der Behandlungsauftrag was ganz Wichtiges und die konkreten Situationen haben die Mitarbeiter sehr strapaziert. Wenn man an einem Tag jemand behandelt hat und der am nächsten Tag nicht mehr da gewesen ist, das war für die Mitarbeiter durchaus strapaziös.
Sie haben gerade das Thema Familie angesprochen. Da muss ich unbedingt einhaken, denn ich bin selbst Mutti von 2 schulpflichtigen Kindern, so wie viele Mitarbeiter im Haus. Und die Begriffe Homeschooling, Homeofficing, das gehört ja nun spätestens seit Corona auch zu unserem Alltagswortschatz. Kinder zu Hause zu beschulen, wenn möglich noch in unterschiedlichen Schulsystemen, das ist eine enorme Belastung und bringt einen wirklich an die Grenzen. Man ist in einer Ausnahmesituation, man hat die Sorge vor Corona, man will seinen Job machen, man hat Sorge um die Eltern, dann will man gleichzeitig, dass die Kinder am Stoff dranbleiben, damit sie in der Schule den Anschluss nicht verlieren. Wie kann man sich dort schützen? Wie kann man den Druck rausnehmen oder einfach ein bisschen mehr Gelassenheit bekommen, um mit dieser Verantwortung auch gut umgehen zu können?
Ja, da stellen Sie eine anspruchsvolle Frage, Frau Piet. Also ich würde das fast wieder mit diesen drei Ebenen vom Antonowski beantworten. Also zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich klar macht, das ist eine echte Herkulesaufgabe. Das ist kein Peanuts. Das ist wie auf den Mount Everest zu steigen. Und das aber dauerhaft fast. Dann ist die Frage, wie kann ich das halbwegs sinnvoll beeinflussen? Also was ist mir möglich? Und da ist, glaube ich, für jeden wichtig, auch einen halbwegs gesunden Maßstab dafür zu haben, was ist überhaupt machbar? Und den Maßstab nicht zu hoch, natürlich auch nicht zu niedrig zu hängen und sich nicht permanent auch noch mit hohen Ansprüchen zu überfordern. Wenn ich mit dem Gefühl rausgehe, angesichts der Situation, habe ich das, was mir möglich ist, bestmöglich realisiert, ist das, glaube ich, was Exzellentes, was daraus resultiert. Und da ist weniger, vielleicht manchmal mehr, aber es ist eine Riesenmammutaufgabe für viele gewesen. Und das Ganze wieder, ja, wie kann ich das als was Sinnvolles auch einstufen, nicht? Angesichts der Krise, was wäre uns denn sonst übergeblieben? Gar nichts zu machen, ne? Also da sind so Vergleichsoptionen manchmal ganz hilfreich zu merken, nee, das ist ja eigentlich sinnvoll, was ich mache. Und dann gibt es dann natürlich auch wieder mehr Energie oder einen Aufschub auch für das, was man leistet. Aber es ist viel und es ist völlig in Ordnung, auch mal zu stöhnen und zu jammern darüber, dass es viel ist. Und manchmal muss man das Emotionale auch mal raushauen irgendwo. Also auch da sind Gesprächspartner, die als Klagemauer fungieren, durchaus wichtig. Wobei es nicht um Jammern geht, sondern dass man auch mal sagt, wie es einem zumute ist.
Das hilft ja auch unabhängig von Corona manchmal ganz gut. Vielleicht noch mal zum Thema Depressionen und psychische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen. In einer der letzten Pressekonferenzen hat Karl Lauterbach davon gesprochen, dass vor allem Patienten, die an dem sogenannten Long-Covid-Syndrom, etwas, was ja sich gerade erst zeigt in diesem Jahr, dass die sehr gefährdet sind für Depressionen und suizidale Gedanken. Das ist also praktisch ein Syndrom, was Wochen nach der Erkrankung eintritt, wo die Betroffenen enorm schwach sind, nicht mehr leistungsfähig sind. Das eine hat das mal beschrieben, als hätte sie den ganzen Tag nur 4% Akku, wie auf dem Handy, und keine Chance, den aufzuladen. Da fällt es schwer, das Glas Wasser einzugießen. Wiedereingliederungsmaßnahmen auf Arbeit sind wenig erfolgreich, weil einfach die Kraft nicht mehr da ist. Es ist wohl eine Folge von einer Covid-Erkrankung. Und ja, die Frage an Sie, rechnen Sie mit einer Depressionswelle nach den Corona-Wellen?
Ja, ob jetzt als Post-Covid-Syndrom oder als Depression, weil einfach eine lange Überlastung vorgelegen hat, jemand überfordert war, persönlich in die Krise gekommen ist, einen beruflichen Abstieg zu verkraften hatte, eine Arbeitslosigkeit, wie auch immer. Ich denke, dass die Zahlen vorübergehend ansteigen werden. In welchem Umfang, das müssen wir abwarten, das kann man schwer einschätzen. Bei dem Post-Covid-Syndrom kommen sicherlich verschiedene Ebenen zusammen. Da wird was sehr Biologisches, Neurobiologisches, Infektiologisches noch drinstehen. Das Immunsystem wird eine große Rolle spielen. Aber diesen verminderten Kräftezustand zu erleben, das muss man ja auch psychisch bewältigen und damit klarkommen. Das heißt, da wird es auch psychoreaktive Reaktionen natürlich drauf geben, sodass das sicherlich auch wieder, Psychosomatiker würden sagen, sicherlich was Biopsychosoziales ist, wo mehrere Dinge zusammenkommen. Und da wird die Forschung viel zu tun haben.
Also es wird uns schon noch durchaus eine ganze Weile beschäftigen, sowohl gesellschaftlich, politisch als auch gesundheitlich. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig nach den ganzen Überlegungen, die wir angestellt haben. Wie ist es denn mit Ihnen? Würden Sie sich impfen lassen?
Oh, das ist natürlich eine ganz knifflige Frage jetzt, aber die lässt sich ganz gut beantworten. Ich habe Glück oder Pech gehabt, wie man will, dass ich auf natürliche Weise schon immunisiert worden bin und das verhältnismäßig gut überstanden habe. Ich werde mich aber auf jeden Fall ungefähr nach einem halben Jahr impfen lassen und ziemlich egal, mit welchem Impfstoff, der dann verfügbar ist, werde ich nutzen, um dem Immunsystem nochmal eine Boosterung, also eine Stärkung zukommen zu lassen.
Also keine Sorgen, keine Ängste vor dem Impfstoff. Es sind ja mittlerweile ein paar auf dem Markt. Manche sind mehr befürwortet, manche sind in der Kritik.
Genau, und da wird jeden Tag was Neues in die Presse auch kommen. Aber ich glaube, man muss nüchtern einfach sich die Zahlenverhältnisse anschauen. Also wenn man schon mal eine Idee hatte, wie schwer eine Covid-Patientin leiden kann oder wie schwer man den Verlauf auch haben kann und im Vergleich dazu das relativ begrenzte Risiko der Impfung sieht, das ist für mich völlig eindeutig, in welche Richtung ich mich dann auch entscheide.
Gut, Herr Dr. Rothe, es war ein sehr spannendes Gespräch. Schön, dass Sie bei uns waren. Ich denke, ich spreche für uns alle, dass wir uns eine schnelle Immunisierung der Gesellschaft wünschen, um einfach ein Stückchen mehr Normalität im Leben zurückzubekommen.
Ein Dankeschön. Stückchen wieder in die Normalität zurückfinden.
Ganz genau. Vielen Dank.
Gerne.